Also wir gehen derzeit davon aus, dass die ersten Serienfahrzeuge eher so im Bereich von 800 bis 900 Kilowatt laden. Also die Fahrzeuge werden 800 Volt Systeme haben und wir gehen von Stromstärken von um die 1000 Ampere aus. Tesla ist da tatsächlich wieder ein bisschen vorgeprescht. Also die hatten ja auch angekündigt, schon mit plus 1 Megawatt zu laden. Hier muss man dazu sagen, dass die Systemspannung fahrzeugseitig höher ist. Also die sind schon bei 1000 Volt und gehen dann auch eben mit 1000 Ampere oder ein bisschen mehr ins Rennen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Mikrofon.
Ja, liebes Publikum, heute gibt es den zweiten Teil hier von der Batteriekonferenz, dem Battery Expert Forum in Darmstadt. Wir reden heute über Megawatt-Charging von E-LKW. Wir kennen das alle, diese großen LKW ausgestattet mit riesigen Batteriepacks und mehreren Elektromotoren. Das ist alles schon in der Mache und relativ weit entwickelt. Was tatsächlich noch fehlt, das sind die Schnelllader dazu, das Megawatt-Charging, der neue Standard, der jetzt gerade entwickelt wird.
Ja, und zu Gast heute dazu Nico Wachsmann. Herzlich willkommen und großen Applaus.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein und die nächste Dreiviertelstunde über den MCS zu sprechen.
Ja, ich stelle Sie nochmal ganz kurz vor. Sie sind Head of Electrify Research bei der Unternehmensberatung P3. So, steigen wir mal mit einer Frage ein, die vielleicht ein bisschen oberflächlich ist oder noch nicht so technisch in die Tiefe geht. Wir kommen nachher noch zu den Herausforderungen, die der neue Ladestandard so mit sich bringt. Aber vielleicht erstmal, wo werden denn diese Ladesäulen, diese Ladepunkte am dringendsten gebraucht? Also an welchen Orten ganz genau?
Genau, also wir reden ja über Schnellladeinfrastruktur. Schnellladeinfrastruktur wird grundsätzlich gerade überall gebraucht. Also sowohl für Pkw als auch für LKW für schwere Nutzfahrzeuge, während wir im PKW-Bereich ja inzwischen schon sehr ansehnliche Elektrifizierungsraten haben. Also in Deutschland ist die Zulassungsrate so bei 20-30% der Neuzulassungen, geht es jetzt bei elektrischen LKW gerade los. Also die ersten Fahrzeuge werden ausgeliefert an die ersten Kunden und dementsprechend muss jetzt auch die Ladeinfrastruktur gebaut werden. Wir reden hier im Endeffekt über zwei unterschiedliche Standards. Das ist einmal der CCS, Combined Charging System. Der wurde ursprünglich für PKW entwickelt und das ist der Standard, der jetzt schon fertig ist. Also den nutzen wir seit 8 Jahren. Der ist draußen auf der Straße und kann von PKW problemlos genutzt werden. Und dann gibt es den MCS, der ist für die Anforderungen oder für die Bedürfnisse von schweren Nutzfahrzeugen ausgelegt und der befindet sich derzeit in der Standardisierung. Wir rechnen damit, dass die Standardisierung so 2024, 2025 abgeschlossen ist und dass dann auch tatsächlich MCS-Ladestationen aufgebaut werden. Wichtig ist vielleicht in dem Kontext noch zu erwähnen, also die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich, die geht jetzt los, aber wird sich vorerst erstmal auf die Depots konzentrieren. Also grundsätzlich sind so 60-70% der Fahrten von schweren Nutzfahrzeugen Fahrten im regionalen Verteilerverkehr mit planbaren Routen und mit Distanzen von, ja, ich sag mal 300-400 Kilometer. Sprich, die Fahrzeuge kommen dann abends wieder zurück ins Depot und werden auch dort dann nachgeladen. Und für diese Use Cases ist der derzeitige CCS-Standard eigentlich vollkommen ausreichend, weil die Fahrzeuge zwischen 6, 8, 10 Stunden stehen. Also man kann die entspannt mit 50 oder 100 kW nachladen über die Nacht. Spannend wird es dann natürlich, wenn wir an den Langstreckenverkehr denken, der dann auch zeitnah losgehen wird.
Genau, wir hätten jetzt eigentlich gedacht, dass Sie auf Autobahnen zu sprechen kommen. Jetzt gibt es natürlich auch Standzeiten für Lkw-Fahrer, die müssen dann irgendwie eine Dreiviertelstunde Rast machen, auch heute schon natürlich. Da ist meine Frage grundsätzlich, reicht da nicht eigentlich Kilowatt-Chargen aus? Wir haben ganz oft darüber gesprochen, wie lange eigentlich eine Batterie das dauert, sie aufzuladen. Brauchen wir eigentlich dieses Megawatt-Charging an Autobahnen, wenn die 45 Minuten Pause nicht sowieso ausreichen, das mit Kilowatt-Charging oder Kilowatt, ja, zu einer Geschwindigkeit dann doch nachzuladen?
Ja, also die brauchen wir definitiv, insbesondere um die Langstreckenmobilität im Schwerlastverkehr zu ermöglichen. Um da ein kleines Rechenbeispiel zu machen. Also Sie haben die 45 Minuten Pause angesprochen. Angenommen, man würde jetzt die komplette Standzeit nutzen, um mit dem derzeitigen CCS-Standard zu laden. Der würde auf Basis von 800 Volt Systemspannung so circa 400 kW hergeben. Das heißt, in einer Dreiviertelstunde könnte man so roundabout 300 Kilowattstunden nachladen. Wir sehen, dass die Fahrzeuge, die derzeit jetzt auf den Markt kommen, eher Batteriekapazitäten in die Richtung 600 bis 800 Kilowattstunden haben. Sprich, man könnte eben die Pause dann im Optimalfall nur nutzen, um circa die Hälfte nachzuladen. Dazu kommt natürlich noch, dass eine 45 Minuten Pause nicht gleich eine 45 Minuten Ladezeit ist. Also der Fahrer muss ja dann auch erstmal aussteigen, anstecken, die Kommunikation muss aufgebaut werden. Er muss sich vielleicht im Worst Case noch authentifizieren. Sprich, die tatsächliche Ladezeit wird dann irgendwie unter den 45 Minuten wahrscheinlich eher so bei 40 Minuten sein.
Ja, der neue Ladestandard ist ja noch in der Entwicklung. Da sind noch verschiedene Dinge ja im Prinzip zu bewältigen. Wann rechnen Sie denn mit einem Ausrollen dieser Technologie oder wie schnell wird sich das dann auch tatsächlich ausbreiten? Weil da müssen ja noch verschiedenste andere Sachen dann passieren.
Ja, also wir befinden uns derzeit noch in der Standardisierung. Wir sind in den finalen Zügen. Wir rechnen damit, dass der Standard so gegen Ende 2024, Anfang 2025 verabschiedet wird und gehen dann auch davon aus, dass die ersten MCS-Ladeparks in der Öffentlichkeit sehr zeitnah folgen werden. Es gibt beispielsweise auch jetzt schon erste Spieler in der Industrie, die den Standard testen und pilotieren. Ich glaube, im Mai wurde veröffentlicht, dass ABB gemeinsam mit Scania den ersten erfolgreichen MCS-Ladevorgang gemacht hat. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass sobald der Standard verabschiedet ist, dann auch sehr zeitnah die ersten Stationen aufgebaut und dann auch ausgerollt werden.
Über wie viel Leistung reden wir denn da jetzt tatsächlich? Also klar, Megawatt, 1000 Kilowatt, bleibt es dabei oder geht das dann auch noch höher? Oder bis wie viel könnte man das dann erweitern?
Also der Standard ist bis zu 3,75 MW spezifiziert. Also wir reden dann über 3750 Kilowatt. Und das ist ein bisschen mehr als siebenmal so viel, wie der derzeitige PKW-Standard hergibt. Um da auch ein bisschen tiefer einzusteigen, also der PKW-Standard, der CCS, ist auf bis zu 500 kW ausgelegt bei einer Spannung von 1000 Volt mit 500 Ampere. Und der MCS, der wird auf die angesprochenen 3,75 Megawatt ausgelegt sein. Und hier sprechen wir dann von einer Systemspannung von 1250 Volt und einer Stromstärke von bis zu 3000 Ampere. Also Stromstärke mal 6 bedeutet natürlich ganz andere Anforderungen an Hitze oder um die Hitze abzutransportieren und natürlich auch ganz andere Netzanschlussanforderungen.
Wie ist das jetzt beim Ausrollen? Wird man dann wirklich gleich mit diesen 3,75 Megawatt laden können oder wird das ein bisschen dauern und sich erst dann entwickeln sozusagen?
Ja, also das wird definitiv eine ganze Weile dauern, bis wir dann mal wirklich die 3,75 oder über 3 Megawatt erreichen werden. Man kann es auch immer so ein Stück weit mit dem PKW-Bereich vergleichen. Also auch hier existiert ja der Standard schon seit mehreren Jahren, wurde auf, wie angesprochen, 500 kW ausgelegt und die ersten Elektrofahrzeuge hatten dann so Ladeleistungen von 50 kW, dann gab es irgendwann mal 100 kW. Der Porsche hat sehr früh kommuniziert, dass sie direkt auf die 350 kW gehen, aber waren dann mit den ersten Fahrzeugen auch noch deutlich drunter. Und im Endeffekt wird es auch genauso bei den schweren Nutzfahrzeugen sein. Also wir gehen derzeit davon aus, dass die ersten Serienfahrzeuge eher so im Bereich von 800 bis 900 Kilowatt laden. Also die Fahrzeuge werden 800 Volt Systeme haben und wir gehen von Stromstärken von um die 1000 Ampere aus. Tesla ist da tatsächlich wieder ein bisschen vorgeprescht. Also die hatten ja auch angekündigt, schon mit plus 1 Megawatt zu laden. Hier muss man dazu sagen, dass die Systemspannung fahrzeugseitig höher ist. Also die sind schon bei 1000 Volt und gehen dann auch eben mit 1000 Ampere oder ein bisschen mehr ins Rennen. Genau. Aber es wird, also um die Frage zu beantworten, es wird definitiv dauern, bis wir dann irgendwann mal ein Fahrzeug mit wirklich bis zu 3 Megawatt laden können.
Hm. Sie haben es gerade schon angefangen, damit sozusagen die Bedingungen für die LKW aufzulisten. Ich nehme doch mal an, dass ich mit einem alten E-LKW auf 400 Volt Basis jetzt nicht mega schnell laden kann, oder?
Genau, das ist vollkommen richtig. Wobei man dazu sagen muss, es gibt also Stand jetzt noch keine alten schweren Nutzfahrzeuge. Es gibt leichte Nutzfahrzeuge, die schon auf dem Markt sind. Die sind meistens noch bei 400 Volt und eben auch für den PKW-Standard, also für den oder für das CCS-System ausgelegt. Und die laden dann in Spitze mit 200, maximal 250 kW. Aber sobald die ersten schweren Nutzfahrzeuge jetzt kommen, kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, wenn es dann darum geht, wie die Buchsen angeordnet sind am Fahrzeug. Genau, also die schweren Nutzfahrzeuge werden definitiv deutlich höhere Ladeleistungen unterstützen.
Sie haben vorhin von der Entwicklung und der Standardisierung, die im Moment noch in Gang ist, gesprochen. Was sind denn da derzeit so die größten Hürden, die noch zu bewältigen sind?
Also der Standard ist im Endeffekt schon sehr weit fortgeschritten und sehr weit etabliert. Also hier wurden auch viele Übernahmeeffekte vom PKW-Standard genommen. Also beispielsweise die Kommunikation ist relativ ähnlich. Also das ist das gleiche Kommunikationsprotokoll zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur, nämlich die ISO 15118. Große Hürden beim Rollout von Megawatt-Ladeparks sind dann tatsächlich andere. Also hier wäre beispielsweise die Infrastrukturseite zu nennen, also insbesondere der Netzanschluss. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt einen Rasthof, dort werden 8 Ladestationen installiert und jede soll in Spitze bis zu 3 Megawatt haben. Da kommen natürlich ganz ordentliche Leistungen zusammen. Also sprich, hier muss man eben entsprechend den Netzanschluss oder entsprechend Netzanschlussleistungen vorenthalten.
Ja, auf den Netzanschluss, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen drauf. Ganz, ganz interessante Geschichte. Wir reden ja in unserem Podcast auch häufiger über Wasserstoff-Lkw. Und da heißt es immer, der Wasserstoff-Lkw hat gegenüber dem batterieelektrischen Lkw 2 Vorteile. Einmal Reichweite und einmal Ladegeschwindigkeit grundsätzlich. Wenn wir jetzt wirklich beim Megawatt-Charging, ich sag mal, unter einer halben Stunde reden, vollladen, ist dann nicht sozusagen dieses eine Argument für den Wasserstoff-Lkw gefallen dahin?
Ja, also wir sehen tatsächlich sehr, sehr starke Verbesserungen in der Batterie, in der Zelltechnologie, was natürlich dann immer höhere C-Raten, immer höhere Ladeleistungen möglich macht. Aus meiner Sicht ist das Problem beim Wasserstoff tatsächlich die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Also kurz- bis mittelfristig wird den grünen Wasserstoff, den wir hier in Europa oder in Deutschland produzieren, natürlich vorerst in anderen Industrien benötigt. Also sprich, wir sprechen hier über Stahlproduktion, über Chemie oder Pharmaindustrie und dort wird der wenige grüne Wasserstoff erstmal verbraucht werden. Ich glaube, wir haben es auch sehr deutlich gesehen auf der IAA letztes Jahr, also der IAA für schwere Nutzfahrzeuge. Hier ging der Trend ganz, ganz klar in die Richtung batterieelektrischer Mobilität, auch für die schweren Nutzfahrzeuge. Also wir gehen davon aus, dass auch mittel- bis langfristig schwere Nutzfahrzeuge und auch Langstreckenbusse überwiegend batterieelektrisch betrieben werden.
Ich habe mal nachgeschaut in der Vorbereitung. In Deutschland sind so 3,6 Millionen Lkw gemeldet und natürlich fahren viel mehr noch aus den europäischen Nachbarländern durch Deutschland. Wagen Sie doch mal eine Prognose, wie viele Ladepunkte für Megawatt-Charging brauchen wir denn so in Zukunft für diese ganzen Lkw?
Ja, also definitiv viele. Wie viele es tatsächlich sein werden, da gehen die Prognosen natürlich sehr stark auseinander. Woran man sich sehr gut entlang hangeln oder was eine sehr gute Leitplanke gibt, ist die A4, die Alternative Fuel Regulation. Und hier ist auch ein schrittweiser Ausbau vorgeschrieben. Und bis 2030 steht hier das Leitziel, alle 60 Kilometer entlang den großen Autobahnen einen MCS-Standort zu installieren mit insgesamt 3,6 oder 3,7 MW Anschlussleistung. Wenn man das jetzt mal auf den deutschen Markt runterbricht, reden wir hier von ungefähr 90 bis 100 Standorten, wenn die Standorte beidseitig anfahrbar sind, wenn die Standorte natürlich direkt an der Autobahn sind, also wo es nur in eine Spur geht, entsprechend das Doppelte. Und dieses Ziel wird von der A4 bis 2030 vorgeschrieben, sprich alle nationalen Märkte müssen das umsetzen und wie gesagt, das dient als grobe Richtlinie, an der man sich sehr gut orientieren kann.
Jetzt mal die große Frage. Jetzt möchte ich einen Megawatt-Charger an einer Autobahn aufbauen. Ich kann das aber gar nicht überall tun. Warum nicht?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also grundsätzlich kann man natürlich MCS-Standorte überall entlang der Autobahn tun oder aufbauen. Was ein maßgebliches Problem ist, ist natürlich genügend Netzanschlussleistung vorzuhalten. Wir hatten diese Diskussion im Übrigen auch schon bei dem PKW damals, als es dann hieß, bei den ersten Ionity-Standorten, vier Ladestationen, 350 kW, wie wird das Netz verkraften, wird es dann zu Blackouts kommen? Ähnlich ist die Systematik oder das Thema auch bei den MCS-Standorten. Also es gibt definitiv genug Netzanschlussleistung. Ist halt nur die Frage, an welche Spannungsebene man geht. Genau, also was in Deutschland eben grundsätzlich in Europa der Vorteil ist, dass entlang vieler Autobahnen tatsächlich auch die Hochspannungsnetze entlanglaufen. Sprich, man hat hier potenziell Zugriff auf genügend Anschlussleistung, was für MCS-Standorte natürlich weiterhin sehr relevant oder sehr spannend sein wird, sind Batteriepufferspeicher, also in sehr großen industriellen Dimensionen, um halt eben die Lastspitzen abzufedern, wenn dann langfristig perspektivisch 10, 20 oder auch 50 LKWs ankommen und alle zeitgleich laden möchten. Auch hier sind theoretisch Konzepte mit Wasserstoff zur Rückverstromung möglich, aber auch hier ist natürlich wieder die Frage, woher kommt der grüne Wasserstoff? Was natürlich noch ein großes Problem ist beim Ausrollen von MCS-Standorten, ist überwiegend die Platzverfügbarkeit. Also wir sehen es schon heute an den Autobahnraststätten, die LKWs stehen dort tatsächlich in der Nacht sehr dicht gestaffelt, also da ist im Endeffekt kaum Platz, um noch irgendwie Ladeinfrastruktur dazwischen zu installieren. Und auch hier muss man eben die notwendigen Schritte einleiten, beispielsweise durch Erschließung von neuen Flächen oder auch komplett neuen Raststätten, um eben das Nachladen entlang den Autobahnkorridoren zu ermöglichen.
Wie sieht denn das Megawatt-Charging-System aus? Wie groß wäre das denn, wenn man das an so einer Autobahn aufbaut? Jetzt mal rein größenmäßig. Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Dispenser, also die User Unit, das, was der Fahrer dann tatsächlich bedient, ist von der Dimension her gar nicht so arg viel anders als im Endeffekt eine Ladestation für PKW, die an den Autobahnen aufgestellt wird. Was natürlich anders dimensioniert ist und auch beispielsweise ein anderes Gewicht mitbringt, ist der Stecker und das Kabel. Die Stecker sind... Also da ist der MCS-Stecker tatsächlich ein bisschen größer als der CCS-Stecker. Also der CCS-Stecker hat, oder beide Stecker haben eine Höhe von circa 10 Zentimetern. Der CCS-Stecker hat eine Breite von 7,5. Der MCS-Stecker hat eine etwa doppelt so hohe Breite. Also da reden wir dann so von 12, 13 Zentimetern. Gewicht ist natürlich nochmal eine andere Sache, insbesondere durchs Kabel, da wie angesprochen Ströme von bis zu 3000 Ampere verarbeitet werden müssen natürlich die Kabelquerschnitte oder entsprechend die Kühlsysteme noch deutlich ausgeklügelter sein oder die Kabelquerschnitte deutlich größer sein. Und das hat natürlich sehr große Einflüsse auf das Gewicht von dem Stecker und auch vom Kabel.
Warum spielt denn die Kühlung eine so große Rolle und was muss denn alles gekühlt werden?
Ja, also wie angesprochen, wir reden hier natürlich über ganz andere Ströme im Vergleich zum PKW-Laden. Insgesamt bis zu 3000 Ampere und hoher Strom bedeutet natürlich auch viel Hitze, die irgendwie abtransportiert werden muss. Sprich Komponenten, die ladeinfrastrukturseitig gekühlt werden müssen, sind überwiegend die Leistungsmodule, als auch das Kabel und der Stecker. Fahrzeugseitig ist es die Buchse vom LKW und auch das Batterie, also die Batterie beziehungsweise die Module und die Zellen.
Meine blöde Frage, wie funktioniert denn Megawatt-Charging jetzt batterieseitig im LKW? Also muss da irgendwie besonders gekühlt werden nochmal? Ist das noch auch eine besondere Herausforderung oder ist das eigentlich das gleiche wie vorher?
Es gibt tatsächlich zusätzliche Herausforderungen, aber es, also auch hier ist es relativ ähnlich wie im PKW. Wir sprechen nur in größeren Dimensionen. Also die Batterien sind grundsätzlich parallel verschaltet, weshalb der hohe Strom auf die unterschiedlichen Module dann aufgeteilt werden kann. Was hier wichtig zu erwähnen ist, ist die C-Rate, also die das Verhältnis zwischen maximaler Ladeleistung und Batteriekapazität abbildet. Wir sehen im PKW-Bereich derzeit in der Dauerlast C-Raten von ungefähr 1,5 bis 2 C, in der Spitzenleistung C-Raten von 3 bis 4 und ähnlich wird es auch im Bereich MCS oder Laden von schweren Nutzfahrzeugen sein. Also sprich, mit einer Batteriekapazität von, sagen wir mal, 800 Kilowattstunden werden mit normalen C-Raten Ladeleistungen von bis zu 1,2, 1,3 Megawatt über den kompletten Ladevorgang möglich sein. In Spitze werden langfristig in so einem Fall auch Ladeleistungen von 2C bis zu 3C, also dann im Bereich von 2 Megawatt, möglich sein.
Ja, trotzdem nochmal die Frage, also ist das Kühlsystem von den E-LKW dann grundsätzlich was anderes? Müssen da komplett neue Batterien eigentlich gebaut werden für diese großen Fahrzeuge, wenn die denn so schnell laden müssten? Oder kann man sich da irgendwie orientieren an der Architektur von heutigen E-Autos?
Man kann sich im Groben und Ganzen orientieren an der Architektur von den E-Autos. Also wir sprechen auch hier über Flüssigkühlung, also sprich die Batteriemodule und auch die Zellen müssen flüssig gekühlt werden. Und wie gesagt, durch die hohe parallele Verschaltung können eben die Ströme auf die ganze Batterie aufgeteilt werden.
Wie sieht das denn dann im oder an dem Fahrzeug aus? Wird es da dann irgendwie zwei Ladeanschlüsse geben, also noch für den PKW-Standard und dann den neuen Megawatt-Charging-Standard? Oder gibt es da auch Adapter oder was ist da geplant?
Also Adapter wird es definitiv nicht geben. Also das ist auch gar nicht möglich von den Sicherheitsanforderungen her. Derzeit, also bis der MCS-Standard fertig entwickelt wird, kommen die Fahrzeuge alle mit dem PKW-Standard, mit dem CCS-Standard. Man kann allerdings bei vielen Modellen schon den MCS mit dazu konfigurieren. Der wird dann im Normalfall ein bisschen unterhalb vom CCS oder von der CCS-Buchse angebracht. Sprich, Kunden, die sowas machen, stellen sicher, dass die Fahrzeuge später natürlich mit deutlich höherer Leistung geladen werden können, aber sowohl mit CCS als auch mit dem MCS kompatibel sein werden, aber es fahrzeugseitig zwei unterschiedliche Buchsen geben wird. Genau. Adapter werden definitiv keine Rolle spielen.
Jetzt stelle ich mir vor, diese Kabel sind relativ dick und schwer, also eine ganze Menge Kupfer verbaut. Ist das eigentlich so eine Kostenfrage, dass das ganze Ding wahrscheinlich relativ teuer ist, oder?
Ja, also wir sprechen über deutlich höhere Kosten als für PKW-Ladeparks. Der Großteil der Kosten liegt aber tatsächlich im Netzanschluss. Also dadurch, dass so ein Park ganz anders dimensioniert werden muss, ist natürlich ein Trafo mit einer viel höheren Leistung nötig. Und hier liegen die maßgeblichen Kosten. Also der Dispenser, das zusätzliche Kupfer, was im Kabel ist, spielt natürlich auch eine Rolle, aber tatsächlich ist der Netzanschluss hier der große Knackpunkt.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Kabel sind natürlich sehr dick und unhandlich. Ist da irgendwie geplant, dass Roboter das vielleicht übernehmen, diese Arbeit?
Ja, also die Überlegungen gibt's. Es gibt auch eine Standardisierung oder ein Standardisierungsgremium zum automatisierten Stecken. Hier wird so 2026, 2027 mit ersten Ergebnissen gerechnet. Der MCS ist aber tatsächlich dafür ausgelegt, dass er manuell von den Fahrern bedient werden können oder bedient werden kann. Sie hatten es ja vollkommen richtig gesagt, die Kabel sind am hohen Querschnitt oder im großen Querschnitt, es ist viel Kupfer verbaut, das heißt, die werden natürlich sehr schwer sein. Da ist ein gutes Kabelmanagement sehr wichtig, was wir ja auch im PKW-Bereich sehen, sprich es gibt eine sehr hohe Kabelaufhängung, die den Großteil des Gewichts trägt und dann Also auch wenn wir irgendwann in die Richtung 3,5, 3,7 Megawatt gehen, werden diese Stecker oder diese Ladestationen definitiv noch manuell vom Fahrer bedient werden können.
Jetzt ist es ja relativ komplex, dieses System gemeinsam zu entwickeln. Da stelle ich mir vor, so ein Energieversorger muss es lokal irgendwie genehmigen. Dann ist der LKW-Hersteller beteiligt. Dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Normen. Dann auch Hersteller von so einem Ladepunkt selbst. Wie wird dieses Megawatt-Charging-System eigentlich zusammen entwickelt? Sie haben gesagt, das ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauert. Wer kommt da alles zusammen?
Ja. Also für den MCS an sich sind es eigentlich tatsächlich zwei Gruppen, die involviert sind. Das sind einmal die Fahrzeughersteller an sich, also einen Daimler Trucks, einen MAN, ein Scania, Traton, die sitzen da alle mit drin im Standardisierungsgremium. Und es ist sind die Ladeinfrastrukturhersteller. Also auch hier stand jetzt die sehr großen, renommierten, also ein Siemens, ein ABB, auch ein Alpitronic, ein ChargePoint sind da mit dabei. Und die entwickeln im Endeffekt den Standard, der ja aber auch nur quasi die Kommunikation und das physische Interface zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur ist. Was natürlich super interessant ist, ist, dass wir also um das Thema Laden von schweren Nutzfahrzeugen ein komplett neues Ökosystem entwickeln können. Sprich, die Ladevorgänge können irgendwann intelligent in die Energiewirtschaft integriert werden. Hier müssen auch die nötigen Schnittstellen geschafft werden. Man kann sich wieder über Themen wie beispielsweise Reservierungsfunktionen unterhalten, was ja auch im Pkw-Bereich immer wieder hoch und runter diskutiert wird mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Und das macht das Thema Megawatt-Charging tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil wir auf sehr viele Lerneffekte vom Pkw zurückgreifen können, aber tatsächlich noch sehr viel neue zusätzliche Services und Dienste darauf aufbauen können. Ja. Also beispielsweise hatte ich ja auch angesprochen, dass das Zwischenspeicher benötigt werden, um eben die Peaks auszugleichen, wenn mehrere Trucks gleichzeitig geladen werden können. Diese Zwischenspeicher können natürlich auch hervorragend in die Energiewirtschaft eingebunden werden. Sprich, man kann Flexibilitäten anbieten, man kann am Arbitrage oder am Day-Ahead-Markt teilnehmen, wenn beispielsweise die Auslastung gerade gering ist. Man kann auch von günstigen Stromeinkaufspreisen über Nacht profitieren und den Strom dann tagsüber wieder teurer verkaufen. Also hier ist tatsächlich der Fantasie wenig Grenzen gesetzt, was alles möglich ist.
Dann mache ich das doch gerade mal. Wir schreiben das Jahr 2035. Ich fahre die Autobahn entlang und gucke mir so eine Raststätte an. Da steht dann eine große Batterie, die E-LKW dann lädt. Wie groß muss denn eigentlich so eine Batterie sein von der Kapazität her, um ganz viele LKW in Reihe sozusagen nacheinander zu bedienen? Also wie groß müssen diese Batterien, die Pufferbatterien dann sein am Ende?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich ad hoc leider keine Antwort geben kann. Ich glaube, was hier definitiv sehr spannend sein wird, sind modulare Systeme. Also dass man anfangs mal, wenn man beispielsweise 6 oder 8 Ladepunkte hat, eine Batterie installiert, die 5 bis 10 Megawattstunden hat, und sobald der Ladepark dann größer wird, sprich die Elektrifizierungsrate von schweren Nutzfahrzeugen auch steigt, diese Batterie dann kontinuierlich erweitern und so eben immer sicherzustellen, dass genügend Leistung vorhanden ist, auch wenn mehrere LKW gleichzeitig laden möchten.
Ja, letzte Frage, vielleicht mal ein Blick in die Zukunft und gehen wir mal weg von LKW. Wäre das auch interessant vielleicht für Schiffe oder Flugzeuge so perspektivisch, dieser Ladestandard?
Theoretisch ja, also theoretisch wäre der sehr interessant. Wir haben natürlich bei diesen Anwendungsfällen, die Sie jetzt angesprochen hatten, also Schiffe oder auch Flugzeuge, tatsächlich noch andere Probleme, sprich, dass der Energiebedarf so hoch ist und dass die Batterien so schwer werden, dass diese Anwendungsfälle im Endeffekt nicht bedient werden können. Also auch hier sprechen wir insbesondere für elektrisches Fliegen dann wahrscheinlich eher über Anwendungen mit Wasserstoff. Aber tatsächlich ist es beispielsweise in der Schifffahrt für Fähren ein sehr spannendes Konzept, wo es jetzt auch schon erste Arbeitsgruppen gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie man dann den Stecker und die Buchse wasserdicht macht, oder auch für andere Applikationen, also beispielsweise die Landwirtschaft. Also da wird ja auch sehr viel Leistung beispielsweise für Traktoren oder Mähdrescher verlangt, die dann innerhalb von kurzer Zeit nachgeladen werden muss. Und auch hier ist definitiv der MCS ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ja.
Ja, super. Vielen Dank. Das waren die Fragen jetzt von uns. Hat denn das Publikum noch Fragen hier vor Ort?
Ja, Sascha Wagner, Firma Kreise Elektrik. Es gibt ja im PK-Bereich, haben sich regional verschiedene Standards jetzt eigentlich, oder setzen sich gerade durch. In Europa haben wir den CCS, in den USA setzt sich gerade eher der NACS durch. Wie ist das jetzt im Megawatt-Charging? Gibt es da auch konkurrierende Systeme oder gibt es da eigentlich nur dieses eine System?
Ich gehe sehr schwer davon aus, dass es sich im MCS-Bereich sehr ähnlich entwickeln wird wie derzeit im PKW-Bereich. Also sprich, in Europa wird sicherlich der MCS-Standard, so wie er jetzt spezifiziert wird, gesetzt sein. In den USA zum Beispiel gibt es ja jetzt von Tesla quasi schon die ersten öffentlichen Megawatt-Charging-Ladesysteme. Und auch da ist es natürlich möglich, dass dann Hersteller in den USA oder Hersteller, die die Fahrzeuge in den USA verkaufen, dann auch auf dieses System springen. Ähnlich ist es natürlich in China. Also hier wurde ja insbesondere der Jiaoqi-Standard entwickelt und der wird in China, gegebenenfalls auch in Japan definitiv zum Einsatz kommen. Also kurz zusammengefasst, Europa MCS, USA unklar, möglicherweise spielt auch hier Tesla eine große Rolle. Und im asiatischen Raum, insbesondere China, Japan, ist es der Jiaoqi-Standard.
Nico Reiland, Firma Volvo Construction Equipment. Bei der Argumentation für die Notwendigkeit von dem Megawatt-Charging fehlt mir noch eine Information. Wir waren mit ein bisschen Kopfrechnen bei 300 Kilowattstunden, die der CCS-Standard hergeben würde. Wie war in 40 Minuten Pause, sagen wir mal, wie weit fährt denn ein LKW oder wie lange fährt ein LKW mit diesen 300 Kilowattstunden?
Ja, also die 45 Minuten Pause sind alle 4,5 Stunden gesetzlich vorgeschrieben. Also angenommen, der LKW fährt die kompletten 4,5 Stunden durch mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 80-90 km/h, also kommt er sicher auf seine 300 bis 400 Kilometer. Wir gehen derzeit von Verbräuchen im Bereich 100 bis 150 Kilowattstunden pro 100 Kilometer aus. Sprich, also die Batterie wird definitiv oder kann definitiv sehr leer gefahren werden in diesen 4,5 Stunden. Na, also wenn wir dann bei 400 Kilometer sind mit 150 Kilowattstunden auf die 100 Kilometer, wären wir wieder genau bei diesen 600 Kilowattstunden, was ja auch die Batteriekapazität ist, die derzeit von den Herstellern angeboten wird. Und da wird dann natürlich der MCS definitiv relevant werden. Ich glaube, was man da noch dazu sagen muss, also insbesondere im Logistikbereich zählt ja im Endeffekt jede Minute. Also man verdient Geld, indem man Güter transportiert und die nicht warten, bis die Batterie wieder vollgeladen ist. Und insbesondere deswegen ist es natürlich auch wichtig, hier deutlich höhere Ladeleistungen zu ermöglichen.
Dann bitte ich noch einmal um einen Applaus für unseren Gast, Nico Wachsmann. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt, vor Ort, aber auch an den Geräten zu Hause. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.